Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Mediencast, wie er jetzt heißt. Alles neu macht der Mai. Es war ungefähr im Mai, als ich das verkündet habe. Wir sind ja jetzt der Mediencast. Das heißt, wir könnten theoretisch über mehrere Themen sprechen als nur über Filme. Aber trotzdem machen wir eine reine Filmepisode für unseren Hurenwien-Monat. Denn Horrorfilme und Hurenwien, das gehört unzertrennlich zusammen. Und um welches schaurige Thema es da geht, das erzählt euch jetzt der Christian.
Ja, denn dieses Mal nehmen wir uns die einzige wahren Sequels von Zombies im Kaufhaus vor. Oder auch Zombie oder Dawn of the Dead, aber für uns Europäer halt Zombie. Nämlich Zombie 2, Zombie 3, Zombie 4 und ihr werdet es nicht erraten. Zombie 5.
Ja, dabei muss man sagen, Zombie 5, unter dem Titel ist der Film bei uns nicht erschienen, sondern das war ein reiner US-Titel. Also in den USA lief der Film, den wir zuletzt besprechen, als Zombie 5 und ich würde sagen, wir verraten deshalb auch noch nicht, um welchen Film es sich handelt.
Ihr werdet begeistert sein. So wie der Christopher. So wie der Christopher. Hallo Christopher.
Hallo ihr Lieben.
Ja, doch, bevor wir jetzt gleich zu unserem Thema kommen, ich bin der Christian.
Ich bin der Viktor, hallo.
Und ich bin der Christopher. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Deutschland, 19.30 Uhr. Studio Hure. erzählt doch mal, wie war denn welches von diesen fantastischen Sequels, ich gehe davon aus, dass ihr alle als erstes Romeros Zombie gesehen habt.
Nein.
Nein.
Echt nicht?
Nee. Nein, echt nicht.
Wow.
Nein.
Das erstaunt mich. Ihr habt tatsächlich zuerst Voodoo-Schreckensinsel der Zombies gesehen?
Ja.
Pass auf, das war so. Ich war 14 Jahre alt.
Ja.
Und so langsam fing mein Interesse für Horror an. Weil ich hatte, also der erste Splatter-Film, den ich wirklich bewusst gesehen habe, war damals The Toxic Avenger.
Toller Einstieg.
Ja, und ich war total begeistert von Splatter. Und dann recherchiert man natürlich damals noch bei Yahoo und bei Lycos, bevor es Google gab, recherchierte man dann, was es gibt. Und da bin ich auf den Namen Fulci gestoßen und habe dann in grausiger Qualität einen Trailer gefunden im Internet von Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies. Und wie es der Zufall wollte, bin ich eine Woche später mit einem Kumpel nach Holland zu einem Flohmarkt gefahren. Und da stand ein deutscher Händler mit Tapes. Und der hatte das Dragon Tape von Voodoo da liegen.
Ja.
Das war damals auch, glaube ich, die erste Uncut-Veröffentlichung in Deutschland, das Tape von Dragon. Weil ich glaube, das ganz alte Verleihtape von Marketing war minimal geschnitten. Und ja, dann stand ich an dem Stand. Ich hatte 25 Mark dabei. Und dann fragte ich ihn so großkotzig, ich hätte hier Interesse an dem Voodoo, was soll denn der kosten? Und er hat natürlich gesehen, ich bin viel zu jung dafür. Der meint so, kennst du solche Filme? Ich sag, ja, Zombie-Filme habe ich noch nicht so gesehen. Würde mich aber interessieren, ich kenne den Trailer. Meint er, weil du bist hier ein Zehner, nimmst das Tape mit. Und dann hat er mir noch für 15 Mark zusätzlich den Maneater dazugelegt. Das Astro-Tape damals.
Ei, ei, ei.
Und so wurde meine Liebe für italienischen Splatter geboren. Ich meine, ich habe schon damals gemerkt, der Maneater war scheiße, aber Voodoo, der hat mich wirklich umgehauen damals. Also da hatte ich richtig Schiss vor, muss ich sagen. Das war ein richtig guter Film.
Christopher.
Also ich habe auch zuerst Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies gesehen, zu einer Zeit, als ich wirklich angefangen habe, mich für italienisches Kino zu interessieren. Ich habe die erste Gialli gesehen und bin dann auch ganz schnell dazu gekommen, ein bisschen in die härtere Horrorrichtung. Und wie schon Viktor gesagt hat, man fängt da natürlich an, im Internet ein bisschen zu gucken, was gibt's denn da so. Und da muss man ja dazu sagen, dass da Voodoo immer relativ weit oben auf den Listen steht. Und zu dem Zeitpunkt war Fulci noch nicht wirklich ein Begriff für mich. Und ich habe dann gedacht, Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies, den muss ich sehen. Und habe ihn dann erworben im von mir sehr geschätzten Comeback-Shop bei mir in Darmstadt. Nämlich die alte DVD von Laser Paradise uncut und habe mir die dann, glaube ich, für, das ist aber 10 Euro gewesen, sein mitgenommen in den Player und war begeistert. Einfach weil das eine ganz einzigartige Atmosphäre hat und natürlich auch der Splattergehalt dementsprechend hoch war und hat mich sofort in den verliebt. Und bis heute ist Voodoo einer meiner Lieblings-Zombie-Filme.
Okay. Ja, ich als ich fühle mich gerade sehr alt, wenn ihr so sagt, als ich jung war und ich das erste Mal Splatter-Filme gesehen habe, dachte ich mir, wo informiere ich mich im Internet?
Moment, dazu muss ich sagen, es war 1998 und ich hatte Glück, dass wir schon Internetanschluss zu Hause
haben. Ach, fick dich doch. 1998 war ich 23 und habe mir Halloween Age 20 im Kino angeguckt.
So. Ja, die Story hatten wir schon mal. Ich durfte nicht ins Kino. Ja, danke.
Ja, ja, Opa erzählt mir vom Krieg.
Und als Opa damals Splatter-Filme entdeckt hat, tatsächlich auf den Video 2000 Kassetten meiner Eltern, da gab es kein Internet. Da gab es kein Internet. Aber
du hättest ja das Evil Ed Magazin lesen können, zum Beispiel.
Nein, ich habe Geschmack. Auch damals schon gehabt.
den lassen wir drin, oder?
Ja, aber selbstverständlich.
Aber bitte.
Was ich noch sagen wollte, natürlich wissen einige, dass Voodoo und auch Zombie 3, über den wir natürlich reden werden, beide in Deutschland beschlagnahmt sind. Aber es gibt natürlich dankenswerterweise eine 16er-Fassung. Und natürlich haben wir uns die 16er-Fassung auch angeguckt als ordentliche Bürger. Was natürlich. Denkt ihr denn? Natürlich. Also reden wir aber einfach frei Schnauze. Wir reden über die Sachen, die halt da jetzt fehlen.
Die
stellen wir uns so vor, dass sie so sein könnten. Wir wissen es ja nicht. Ja. Wir kennen ja nur die 16er-Fassung. Nein, also Fakt ist, ich habe als erstes tatsächlich Splatter-Filme, wenn man Nightmare on Elm Street als Splatter bezeichnet, dann habe ich Splatter halt
schon vorher gesehen. Nee, ist er nicht.
Nein, nee. Also wenn man so Zombie-Splatter sieht, war mein erster tatsächlich dann Dawn of the Dead. Zombie, aus dem Videoschrank meiner Eltern geklaut, geguckt, heimlich. Oh, ist ja geil.
Also
ja.
die stark gekürzte Fassung, die es damals gab.
Nee, die Marketingfassung, also nicht die, die war ja nicht groß an Gewalt geschnitten.
Ja, aber dann hast du die Erstauflage gesehen, weil die Zweitauflage war schon massiv geschnitten.
Ja, ja, nein, die Erstauflage. Die Erstauflage okay. mit dem rissigen Abspann nachher, wo die ganzen Filmrisse im Abspann
waren. Ah ja, die ist sogar anguckbar, ja. Die war sogar anguckbar.
Also auch nicht die im Helikopter endet und mit dem eingefrorenen Bild, sondern eben die mit dem, also wirklich die ganz alte. Aber egal. Relativ schnell bin ich dann, also tatsächlich, irgendwann habe ich meiner Mutter gesteckt, ich habe ja nun so einen Zombie gesehen. Was? Welches ist denn so der nächsthärtere? Ich will mich jetzt nicht gleich in die total ekligen wagen. Und meine Mutter sagte dann so, oh, mach dann immer Rückkehr der Zombies.
Oh Gott.
Echt? Ja. Ich frage mich auch, wie sie auf den Trichter kam, aber okay.
Wie kommt man denn auf den?
Das also, weiß ich auch ja, nicht.
Rückkehr der Zombies verstört mich bis heute wegen diesem kleinen Gnomen.
Ich war auch total verstört.
Wenn er den Alten da an den Nippeln rumkaut, weißt du? Oh, hör doch auf, ey.
Jetzt musst du bedenken, ich war gerade 14 geworden und meine Mutter empfiehlt mir die Rückkehr der Zombies. Guck dir mal die Rückkehr der Zombies an.
Deswegen bist du so geworden.
Und ich
deswegen gibt es so viele Titten in deinen Filmen.
Der Film hat mich eher verstört tatsächlich. Also wirklich verstört. Zu beruhigen habe ich mir als nächstes dann habe ich mir Glockenseil gegriffen. Das war auch nicht so eine kluge Entscheidung. Als dann Madame im Auto saß und ihr wurde irgendwie schlecht, dachte ich so, Alter, was sehe ich denn da?
Aber naja, sowas
andere gibt's, Geschichten. Was? Ja, aber wir kommen zurück. Also ich habe dann irgendwann tatsächlich auch erst Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies gesehen. Und ich hatte unglaubliches Glück, denn Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies war damals eigentlich in jeder Videothek stark gekürzt. Das war eine, die alte UFA-Fassung war gekürzt. Außer, und jetzt kommt's, das wusste aber keiner, die Video 2000 UFA-Fassung. Und mein Vater war im Besitz der Originalkassette von Voodoo vom Video 2000. Und dort war nur die eine Handlungsszene geschnitten.
Aber war das nicht auch ein Marketing-Tape, was fast uncut war? Da fehlte doch nur eine Handlungsszene.
Nee, es war UFA. Und das war geschnitten. Da waren die ganzen Blutsachen waren immer geschnitten. Die ganzen Latex-Abbeiß-Mansch-Szenen, die sahen aus wie die 16er-Fassung heute.
Über die wir sprechen.
Ja, über die wir auch sprechen. Aber tatsächlich waren die alten Verleihtipps waren auch immer geschnitten. Also es gab wohl auch ich hatte eine ungekürzte, wie gesagt, durch meine Eltern. Aber die eigentlichen Marketingfilme waren fast alle gekürzt.
Da muss ich dich korrigieren. Ich habe gerade mal schnell, in die OFDB geguckt. Es gibt eine Marketing 81 erschienen, ja. Die ist Uncut.
Dann ist das sie gewesen. Ja, Uncut ist sie auch nicht.
Weil da fehlt nur eine Handlungsszene mit Fulci. Mit Fulci im Büro. Die fehlt. Ja. Die ist übrigens auch bei dem Dragon Tape, was ich damals hatte, nachträglich eingefügt worden und war auf Italienisch mit deutschen Untertiteln.
Okay. Na, jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe ihn also an Gewalt ungekürzt gesehen, wie auch immer diese Fassung zustande kam. Ist ja auch völlig Banane. Mhm. Um was geht's denn eigentlich in Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies? Denn es ist ja, er heißt ja bei uns nicht Zombie 2, sondern...
Das Witzige ist, im Vorspann steht Zombies 2. Wenn man den Film guckt.
Das steht aber nur in dieser Dragon-komischen Fassung. Also die alte deutsche Marketing, ich hatte erst Ufa gesagt, die alte deutsche Marketing-Fassung hatte wirklich diesen alten Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies.
Also wie er im Trailer zu sehen war, mit der verschnörkelten Schrift.
Genau.
Ja. Der hieß ja auch nur in Italien Zombie 2, beziehungsweise Zombie Duel. In internationaler Titel war ja, glaube ich, Zombie Flesh Eaters.
Ja,
gab's auch. Das war Großbritannien. In den USA hieß er, glaube ich, Zombies 2 hieß er in den USA. Dann kann es sein, dass Dragon vielleicht einen US-Master verwendet hat. Das kann sein.
Ja, ist ja auch. Ja. Also, sie haben nachher andere Master verwendet und andere. Es gibt ja auch diese eine Fassung, wo da wirklich nur Voodoo steht in dem Schriftzug, der aber auch nachgemacht war. Also, es hatte damals noch die schöne alte Titeleinblendung.
Also, ich glaube, das ist neben Dawn of the Dead einer der Filme mit den meisten Veröffentlichungen in Deutschland, oder?
Das kann gut sein. Jedenfalls beginnt ja der Film mit einer Szene, die eigentlich gar nicht zu diesem Zeitpunkt, also gar nicht zu dem Zeitpunkt der Handlung spielt. Man sieht eigentlich nur den Lauf eines Trommelrevolvers und sieht eine Leiche, die eingeschnürt ist und plötzlich sich dann erhebt. Und dann schießt der Trommelrevolver und es gibt einen schönen matschigen, also stelle ich mir so vor, weil man weiß es ja nicht in der 16er Fassung, matschigen Einschuss. Und da hört man nur: Hier gibt es nichts mehr zu tun. Das Schiff kann auslaufen. Und dann kommt
Das ist bis heute ein Soundtrack, der mir Gänsehaut über den Rücken jagt.
Ja,
wirklich. Das ist Fabio Frizzi, das ist ein großartiger Komponist für Filmmusik, gerade im Italo-Horror-Bereich.
Der hat tolle Sachen gemacht.
Ja.
Ja, und der war ja auch Fulcis Stammkomponist eigentlich.
Zu erwähnen hierbei die 7 schwarzen Noten, der einen sehr schönen Soundtrack hat.
Ja. Oder auch, wenn du Geisterstadt, nee, Geisterstadt war es nicht, es war,
Glockenstein.
Doch, Geisterstadt war es, ne, und den anderen hier aus der Trilogie, ich vergesse den deutschen Friedhofsmauer. Nee, den dazwischen.
Glockenseil,
genau. Entschuldigung, ich habe die US-DVDs hier, ich habe die deutschen Titel nicht.
Aber die deutschen Synchros sind doch das Beste an den Filmen.
Nee, ich finde die englischen Synchros gelungener.
Nee, die deutschen sind einfach so richtig schön schnodderig noch.
Ja,
da kommt so, über schlechte Synchros können wir im Verlauf des Podcasts nochmal reden.
Ja, aber definitiv nicht bei Voodoo.
Nee, die ja, ist aber, gut. Aber das Schöne ist halt, bei Voodoo merkst du direkt, wenn diese Musik anfängt, dass dieser Film völlig humorlos daherkommt. Das hörst du anhand des Soundtracks schon. Du weißt, hier gibt es nichts zu lachen in dem Film.
Ist auch gut so.
Naja, doch, am Anfang ist Techtelmechtel.
Ja, aber da ist ja wirklich, das ist ja wirklich nur ein harter Zombie-Film. Fulci hat ja nicht jetzt wie Romero so ein bisschen noch Humor eingebaut, sondern der hat wirklich einfach nur einen schnodderigen, dreckigen Zombie-Film gemacht.
Ja, aber wir wollten ja nochmal auf einen, worum es überhaupt geht. Also, das besagte Schiff, das auslaufen kann, läuft dann nämlich plötzlich quasi herrenlos, aber ziemlich zielstrebig in den New Yorker Hafen ein. Ja, wir haben einen italienischen Film, der in New York gedreht wurde teilweise, mit wahrscheinlich nur einer Kamera und ganz viel Laufen, wenn wir nachher die Schlussszene des Films mal besprechen. Aber sehr schön genutzt, also die Polizei versucht, dieses Schiff aufzuhalten, Polizisten gehen an Bord und es erscheinen die ersten Zombies. Ein Polizist wird wahrscheinlich blutig gefressen. Der andere erschießt den dicken Zombie, der dann ins Wasser fällt, von dem es immer doch dieses tolle Bild gibt, wie der gerade so ganz nass am Ufer steht. Dieses Werbebild kennt ihr, oder?
Ja.
Es gab immer damals in meiner Video Hello, das war ja diese Horror-Videothek in Lübeck damals, halt immer Leute, die behaupteten, also sie hätten ja die Fassung gesehen, wo der an Land kommt, wo ich dachte, nee. Das ist nur einfach, das ist einfach nur ein Set-Foto, was die benutzt haben.
Aber man muss auch dazu sagen, dass der dicke Zombie auch wirklich optisch hängen bleibt. Ich finde, der hat so einen Look, der bohrt sich dir einfach so ins Gedächtnis. Das erkennst du überall wieder.
Das war die Geburt dieser Schmodder-Zombies, die ja wirklich Fulci erfunden hat, weil solche Zombies gab es vorher nicht.
Ja, das stimmt.
Man muss mal dazu sagen, dass ohne diese Schmodder-Zombies, die wahrscheinlich auch bei Fulci ihren Ursprung haben, ohne Fulcis Werk, da würden wir uns heute so Serien wie The Walking Dead, die ja auch wirklich dieses Muster verwenden. Teils von Romero natürlich, weil er den modernen Zombie geschaffen hat. Aber jetzt die ganze matschige Optik finden wir bei Fulci. Ich meine, das war 1979, 1980.
Ich habe gerade eine Meldung gelesen, dass die Macher von Walking Dead, also jetzt in der 9. Staffel, gibt es ja einen Zeitsprung. Wir gehen also in die Zukunft, wir springen in die Zukunft. Na, ein paar Jahre und die Zombies sehen dementsprechend matschiger aus. Und sie haben sich inspirieren lassen beim italienischen Horrorkino.
Ja, das sieht man, ne?
Ja, das ist ja mal interessant. Ich meine, die Serie ist ja mittlerweile.
Ja, tut ja The Walking Dead auch wahrscheinlich gut.
Da muss man jetzt aber auch mal den Namen erwähnen. Das Make-up stammt nämlich von Giannetto De Rossi, der Make-up-Artist war.
Ja.
Und der zum Beispiel auch schon später in Hollywood gearbeitet hat.
Ja, und da haben alle gesungen, Senor Rossi, suchtes Glück.
Nein, also er hat für den zweiten Conan-Film das Make-up gemacht, er hat Rambo 3 das Make-up gemacht, in Daylight hat das Make-up gemacht. Also der hat schon eine Karriere hingelegt, muss man sagen. Und er hat halt im italienischen Film hat er angefangen, allerdings schon in den frühen 60ern.
Tja.
Ne? Also und der wird eigentlich nie erwähnt, weil alle sagen, oh, die Zombies waren so toll in Voodoo, aber keiner weiß wirklich, wer die gemacht hat.
Ja, was schade ist, weil die Arbeit, die er hier abgeliefert hat, ist wirklich eine Calling Card.
Weißt du, alle sagen, oh, der Savini hat das Make-up für Dawn of the Dead gemacht. Ja, aber das Make-up von Dawn of the Dead, Entschuldigung, das hätte ich dir auch machen können.
Aber wie gesagt, wir kommen ja in der Geschichte noch gar nicht voran. Also wir sind jetzt gerade in den ersten 5 Minuten.
Ja, Film. Aber es gibt immer so viele Anekdoten, weißt du,
die man zu dem Film. Also, es geht aber im Groben um einen Reporter, der in der in Deutschland einzigen furchtbaren nachsynchronisierten Szene jetzt mittlerweile auftaucht. Früher fehlte diese Szene halt. Sie ist auch gnadenlos unwichtig. Er bekommt von Fulci, der Chefredakteur, ist den Auftrag, das zu recherchieren, was da los war an Bord. Eine Szene, die damals fehlte. Ich hätte sie lieber fehlend jetzt in den deutschen Veröffentlichungen gehabt, als wenn dieser Porno-Synchron nachsynchronisiert. Er geht dann aber halt auf Entkundungstour und trifft auf die Tochter des Professors, der auf dieser Insel am Anfang den Zombie erschossen hat. Und beide erfahren eben, dass dieses Boot von der Insel kommt und wollen dahin reisen. Und sie chartern ein Boot mit Al Cleaver an Bord. Das ist eigentlich immer eine gute Idee, mit dem eine Bootsreise zu unternehmen. Das kann man die Leute nur beglückwünschen. Und dann machen sie sich, also Ian McCulloch übrigens ist der Reporter, das sollte man vielleicht erwähnen, den kennt man ja.
Ganz toller Schauspieler.
Ja, zum Beispiel aus Zombie, Blut, Töte.
Ja,
und aus Asteron, Boot des Schreckens auch ein ganz toller Italo-Horrorfilm.
Ja, aber weißt du, was das Schlimme ist? Der ist eigentlich ein richtig guter, ausgebildeter Schauspieler und man kennt ihn nur aus den Schmodderfilmen, dabei hat er richtig viel gedreht.
Apropos, man kennt ihn nur aus den Schmodderfilmen, weil sie auch fast nur solche gedreht hat. Tisa Farrow, die Schwester von Mia Farrow.
Ich muss sagen, ich fand sie immer hübscher als Mia, ganz ehrlich.
Ist sie auch.
Das stimmt.
Sie hat sowas Unschuldiges, Süßes, weißt du?
Ja, hat Mia Farrow nach den ganzen Intrigen sowieso verloren, das unschuldig Süße.
War Tisa Farrow nicht auch in so Filmen wie Geheimcode Wildgänse?
Ja, sie war ein Jäger der Apokalypse und sie war ein Maneater.
Stimmt.
Das war ihr letzter Film, da hat sie dann aufgehört. Mit Maneater hat sie aufgehört zu Schauspielern. Sie hat immer gedacht, oh Gott,
kann man verstehen.
Was tue ich denn hier? Na, was tue ich denn hier? Davor waren ihre Einträge eigentlich eher belanglos. Ne, aber die hat tatsächlich, ne, also mit Voodoo, Jäger der Apokalypse und Maneater hat sie schon.
Ja, aber weißt du, die Pharaohs haben ein Problem, die darfst du dir jetzt auch nicht mehr angucken. Also so in späteren Jahren, das ist.
Keine Ahnung, wie die heute aussieht.
Nicht so, also nicht so.
Hat es nicht gut gehalten.
Nee, weil sie war ja irgendwann nicht mehr im Filmbusiness und sie musste ja nichts mehr ansehen. Sie sieht aus wie eine alte Frau mittlerweile.
Ja gut, sie ist auch eine alte Frau mittlerweile.
Ja, komm, sie ist 67, ne? Also.
Naja, okay.
Ja. Also, aber ich meine, man weiß ja, wie ihre Schwester dann zuletzt aussah. War auch nicht so schön.
Naja. Jedenfalls, sie machen sich eben auf die Bootstour. Auf der Bootstour treffen sie haifressende Zombies. Ja. Kommen irgendwann auf der Insel an. Und was ist? Ja, die Zombies machen sich so langsam in den Randgebieten breit. Und die Frau von dem Professor, die ist ganz hysterisch. Mm. Weil die weiß, er will Böses. Sie ist hinterher. Dr. Minar übrigens. Richard Johnson. Großartig und total sympathisch eigentlich in dieser Rolle. Wie ich fand.
Ja, ist auch, ich glaube, gerade vor drei, was heißt gerade, aber ist vor drei Jahren verstorben.
Ja, 2015.
Noch gar nicht so lange her. Ne?
Ja, da ist ziemlich alt geworden.
Er sah damals schon alt aus, das hat mich dann immer gewundert.
Ja, ja. Ne?
Aber ich meine, der gute Mann ist 88 geworden, meine ich.
Ja, das ist ordentlich.
Und weißt du, was da wieder schlimm ist? Er hat so viel gedreht, aber an was erinnert man sich?
Voodoo.
Ja, dabei hat er auch in Tomb Raider mitgespielt 2001, ja, zum Beispiel.
Aber an den will ich mich nicht erinnern.
Nein, stimmt. Nee, aber er hat wirklich viel gemacht. Und man erinnert sich wirklich immer nur an die Rolle in Voodoo.
Man erinnert sich immer nur an, hier gibt es nichts mehr zu tun. Das Schiff kann auslaufen.
Ja.
Ja, und im Endeffekt, was passiert? Die Zombies überrennen nachher die Insel, die meisten sterben und dann machen wir einen Schnitt auf und wir spoilern es hier einfach mal, also weil, hallo, wer Zombie nicht kennt, muss nicht zuhören. Haha. oder kann sich jetzt die Ohren zuhalten. Am Ende sind die Zombies dann auch in New York. In einer Szene, über die müssen wir einfach reden. Also, die Zombies laufen über die Manhattan Bridge, während unten der Verkehr ganz normal weiterläuft. Weil kein Geld dafür da war, die Manhattan Bridge mal kurz zu sperren. Man hat einfach gedreht oben mit watschelnden Zombies und auf der Straße fahren die Autos.
Wie viele Autounfälle es da wohl gegeben haben mag an den Tags?
Aber das ist trotzdem eine Szene, die halt einfach wirkt.
Ja, aber es ist natürlich so, der Verkehr läuft.
Ja, klar, wenn du dir das genau anguckst, fällt dir es auf, aber wenn du jetzt sag ich mal, da jetzt nicht besonders Augenmerk drauf legst, und dann ist das am Ende einfach so eine Szene. Du hast quasi das unsere beiden Hauptdarsteller, die von der Insel runterkommen, die es überlebt haben und freuen sich, dass sie mit dem Boot jetzt wieder nach Hause können und hören einfach übers Radio diese Meldung, dass irgendwie diese Kreaturen, in Anführungsstrichen, sich in New York breit machen, Schnitt, und du siehst diese Horde von Zombies, die langsam über die Brücke geht, ist einfach, damit hört der Film auf, ist einfach geil.
Ja, aber ich meine, sie haben ja Glück und Pech, weil sie sind ja auf dem Meer noch. Sie können ja jederzeit den Kurs ändern, aber sie haben ja noch Al Cliver dabei, der mittlerweile wieder der verstorben war und mittlerweile wieder quick lebendig in der Schiffskabine hockt und an der Klinke rüttelt.
Das heißt, sie kommen auch nicht an ihre Küche ran, sie kommen auch nicht an ihre Nahrung ran. Er ist ja da.
Ja, und sie haben auch keine Waffen mehr griffbereit in dem Moment. Das ist scheiße.
Ja. Das ist ein Verlustgeschäft, würde ich behaupten.
Ja, ja. Das lief nicht wirklich gut für die.
Nee, also das ist auch wieder so ein typisches Fulci-Element. Der lässt ja keinen seiner Filme wirklich gut ausgehen.
Nee.
Tja. Ja, also Zombie 2, also ich finde, es ist ein ganz tolles Meisterwerk. Natürlich gibt es diese eine Szene, die da stelle ich mir vor, dass die recht blutig ist. Das ist die Szene, wo die Frau von dem Professor duschen geht und dann ist sie weg.
Das hat mir wehgetan. Das ist so eine hübsche Frau, weißt du?
Ja, ich glaube, dass diese Szene so in dem Film quasi der Eyecatcher ist.
Ja, ja. Ich glaube, das ist der Eyecatcher im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau.
also sie hat im Endeffekt auch die einzige wirklich eklige Szene im Film.
Ja, ich meine, sie kommt ja noch mal gut in Szene, wenn sie dann auf dem Bett liegt später.
Ja, okay.
Boah, das ist auch, also das war damals für mich, das war ja wirklich mein erster harter Splatter-Film, den ich dann gesehen habe. Also ja. Ein Splatter-Film mit einem ernsten Unterton. Und diese Szene, wenn die in das Haus kommen, und ich stelle mir jetzt vor, ich überlege mir, da müssten ja jetzt Zombies sein, die diese Frau auseinandernehmen. Anders geht's ja gar nicht. Und wie detailliert das gemacht ist und dazu diese schrille Musik und die Stimmung, stelle ich mir jetzt so vor. Und die kommen rein und werden von Zombies umzingelt, während die beobachten, entsetzt beobachten, wie diese Frau auseinandergenommen wird.
Das ist einfach die große Kunst an Voodoo. Es ist so, der Film ist hart und hat so eine gewisse Schlockigkeit. Es ist alles so sehr, sehr rough und die Effekte sind eklig und aber es ist schlockig, ohne trashig zu sein, finde ich.
Mhm.
Ja, das ist einer der wenigen Filme, gerade aus dem italienischen Horrorkino der späten 70er, frühen 80er, die so gekonnt diesen Spagat schaffen. Ohne dass, da kommen wir ja auch noch zu jetzt im Laufe dieser Reihe, dass es trotz dieser Schlockigkeit immer noch dieser ernste Horrorunterton da ist, ja, der dich einfach fesselt, ohne dass du dir denkst, ist das doof.
Aber das ist doch...
Ja, bitte.
Ja, nee, erzähl.
Nein, ich wollte jetzt von meinem Standpunkt aus sagen, ich habe ja wirklich, ich kann sagen, ich habe aus der Filmografie von Fulci, was Horror und Splatter angeht, alles gesehen, was er gemacht hat. Und er hat nie wieder diese Klasse erreicht, wie mit diesem Film.
Ja, von seinen Horror-Splatter-Arbeiten ist Voodoo definitiv der Beste.
Und ja, da kommen wir doch jetzt zum Thema. Christopher, möchtest du nicht das Sequel zum Sequel aus dem Jahr 1988 übernehmen?
Kann ich tun, weil es ein Film ist, den ich doch sehr gerne mag.
Ja.
Also, natürlich war Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies, ein relativ großer Erfolg im Kino und natürlich auch auf dem Videomarkt. Und was liegt da näher, als natürlich diesen Titel Zombie noch gewinnbringend weiter zu verwerten? Hat man ja quasi schon bei Dawn of the Dead und Voodoo in dem Metier schon getan. Und so kam es 1988 zu Zombie 3, der auch bei uns Zombie 3 ein neuer Anfang hieß, für den ebenfalls Lucio Fulci wieder auf dem Regiestuhl zurückkehrte, aber nur in Teilen, darüber werden wir noch reden. Auch ein Film, für dessen Drehbuch niemand geringes als Claudio Fragasso zusammen mit seiner Ehefrau Rosella Drudi verantwortlich war, wo besonders Fragasso, der in den 80ern so einiges an Filmen verbrochen hat, könnte man so sagen. Und wann habt ihr zuerst Zombie 3 gesehen?
Zombie 3 und 4 kamen zeitgleich damals von, ich glaube, IMV-Video muss es gewesen sein, in die Videothek. Und mein Vater, der großer Zombie-Film-Fan war, holte gleich beide Filme auf einmal nach Hause. Und ich legte die Kassette rein und war nach 5 Minuten geschockt, wie man so schlimm schneiden kann. Also das war, ich weiß nicht, ihr kennt die alte VHS-Fassung nicht, oder?
Nee.
Das ist eine Fassung, da sind, ich weiß nicht, ob das 70 oder 80 Schnitte waren, also das ist wirklich alles. Und immer Sprungschnitte, also das war ganz, ganz schlimm. Der Film war ein einziges, das war nichts mehr. Also da waren auch Zombies rausgeschnitten zum Teil und Bluteffekte waren alle weg. Und der Film hat ja auch nicht mal gute Bluteffekte, das muss man ja einfach sagen, weil, und das ist dann damals noch stärker ins Auge gefallen, also die italienische Filmindustrie war 88 schon, die krauchte auf dem Zahnfleisch und das merkt man diesem Film an. Optisch ist Zombie 3 ja weit, 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 weit hinter Voodoo angesiedelt.
Ja, Moment, aber da muss ich mal kurz einhaken. Klar hat er optisch im Gegensatz zu Voodoo deutliche Defizite, aber ich finde für das italienische Kino an 1988 sieht der Film noch ganz gut aus. Das muss man mal sagen. Okay.
Also das Ding ist, also nein, also Zombie 3, ich mag Zombie 3, bevor wir gleich zur Hand kommen, ich mag ihn genauso wie du. Aber man sieht halt so, also wenn man das vergleicht, man sieht so den Verfall des italienischen Films hier sehr deutlich. Also die Zeitspanne ist ja auch schon, sind ja einige Jahre ins Land gegangen. Zu Zombie 5 nachher ist die Zeitspanne nicht mehr ganz so groß, der Verfall aber umso größer.
Sagen wir mal, sieht einfach alles ein bisschen günstiger aus.
Also meine ersten Erinnerungen waren keine guten, weil ich den Film eben erstmal in der deutschen Rumpffassung gesehen habe und erst viel, viel später, als er dann eben von von wem kam er als erstes auf VHS umgekürzt? Weiß ich gar nicht mehr.
Es gab damals ein Bootleg von Direttori, meine ich. Direttori, wie hieß die? Ja, die hatten den unter dem Titel Die Bakterie des Grauens.
Ich hab den als Zombie 3 gesehen.
Ja, das war der Haupttitel. Und dann hieß er Die Bakterie des Grauens im Untertitel.
Okay. Das weiß ich jetzt nicht mehr.
Also das war ein Bootleg. Das erste offizielle, an das ich mich erinnern kann, das hatte ein Kumpel. Da habe ich den Film allerdings noch nicht gesehen. Nee, das stimmt. Das war X-Rated, hatten den damals gebracht. Unter
ja,
Zombie
das
3.
Kann sein. Ja, stimmt, ja, genau. Ja, X-Rated war es.
Ich kenne ihn auch nur in der Fassung, in der ungekürzten Fassung von XT-Video.
Also, da bist du aber spät dazu
gekommen. Ja, ich bin spät dazu gekommen, weil ich habe mir den irgendwann mal besorgt. Irgendwann, nachdem ich schon Voodoo länger gesehen hatte und habe mich durch so die Fuji-Filmografie gearbeitet und war dann bei Zombie 3 und habe den dann zufällig auch, wo ich meine Filme erwerbe, im Regal stehen sehen, in der ungekürzten Fassung, und die habe ich mir dann mitgenommen. Habe ich sogar im schönen Steelbook.
Aber jetzt erzähl doch mal, um was es überhaupt geht in diesem Meisterwerk der italienischen Filmkunst.
Also in Zombie 3 haben wir folgendes Szenario. Wir befinden uns, wo soll das alles sein? Auf den Philippinen. Der Ort, wo wahrscheinlich 80% der späten italienischen Produktionen aus Action und Horror gedreht wurden. In einer Forschungsanstalt, in dem ein sehr overactender Professor Holder einen geheimen Regierungsauftrag nachgeht, indem er eine Substanz entwickelt hat, die als chemische Waffe fürs Militär dienen soll. Dann kommt der Helikopter, dann werden die Vorspannmusik dudelt eingeflogen, um diesen Koffer mit der Substanz abzuholen. Nur leider haben ein paar Terroristen in einem alten VW-Bus, die einfach so in dieses Forschungsgelände reinkommen, die einfach durchgelassen werden, warum auch immer, kommen dahin und entwenden diese Kiste und werden natürlich von den Soldaten verfolgt. Und der Letzte, der die Kiste da hat, wird auch verwundet und kommt in Kontakt mit dieser Substanz. Und prompt fängt natürlich dessen Hand an, wegzufaulen. Und dann haben wir das Problem, dass nun ein Infizierter auf der Flucht ist und der natürlich schnell aufgehalten werden muss, bevor eine Seuche um sich greifen kann. Und es kommt natürlich, wie es kommen muss, unser geschätzter Infizierter hackt sich die Hand ab, infiziert noch irgendwie einen Hotelpagen, wird dann später von den Soldaten eingefangen, die verbrennen ihn natürlich, und was passiert? Die Aschepartikel, die infizierten Aschepartikel regnen auf die schönen Philippinen nieder, und ja, es kommt zum Ausnahmezustand. Und dann werden unsere Hauptcharaktere noch eingeführt, hätte ich ja fast vergessen.
Ja, die sind auch so einprägsam, ja, dass man
an die ich mich alle nicht mehr erinnern kann. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, wenn nicht die Wikipedia-Seite vor mir wäre.
Das sind so alles so Mit-20er-Weibsen und...
Naja, die sehen auch alle schon ein bisschen aus, als wären sie schon die 30, als hätten sie die 30 überschritten.
Interessant ist tatsächlich Kenny, weil Kenny, das ist ja der Hauptsoldat, im Endeffekt auch der Held des Films, ist Kenny. Und der wird von Darren Zarafian gespielt. Und den kennt man als Regisseur.
Hau raus!
Der hat zum Beispiel, warte mal ganz kurz, ich muss das einmal ganz kurz nachlesen. Achso, genau, nein. Darren Zarafian hat so Sachen gedreht wie mit Stiel einer Faust.
Oh, mit Jean-Claude.
Mit Van Damme. Er hat aber auch noch mit deinem Liebling gedreht. Er hat nämlich mit Christoph Lambert auch zu der Zeit noch gedreht.
Ja, das wüsste ich jetzt nicht.
Echt nicht? Gunman?
Da kann ich den Regisseur nicht nennen, aber der Film war in
das
Ordnung.
Und Roadflower?
Ja, stimmt.
Da ist auch Darren Zarafian. Und dann kam sein wahrscheinlich größter Film, nämlich Tödliche Geschwindigkeit mit Charlie Sheen und Nastassja Kinski, der auch groß im Kino lief. Und der gar nicht mal so schlecht war.
Warum zur Hölle hampelt der dann in Zombie 3 rum?
Ich kann dir sagen, warum er da rumhampelt, weil mit Stiel einer Faust war seine erste, also er hatte da schon drei Filme gedreht, Tödliche Lippen, der war, glaube ich, geht so, Interzone und Alien Predator, der ziemlich trashig war.
Aber unterhaltsam.
Ja, aber mit Stiel einer Faust war eben erst 1990, das war zwei Jahre nach Zombie 3.
Dann hat er vielleicht damit ein bisschen Geld gesammelt, um einen guten Film zu drehen, das kann sein.
Er hat auch in Gunman hat er eben auch mitgespielt, aber er hat auch in Creatures from the Abyss eine uncredited Szene. Kennt ihr Creatures from the Abyss?
No. Mal gesehen, aber ewig her.
Das ist einer der unglaublich geilsten Trash-Italo-Horrorfilme, die ich kenne. Gedreht an einem Pornoset, was ein Schiff darstellen soll. Den muss man gesehen haben. Wir kotzen Fisch. Den muss ich euch mal zukommen lassen. Der ist einfach herrlich.
Ja, wunderbar.
Da freue ich mich doch drauf.
Ne? Also Darren Seraphine ist der Held, wie gesagt, in Zombie 3. Und eigentlich sagt eine der Damen, sagt im Anblick der ganzen toten Vögel, es kommt ja das große Vögelsterben, eigentlich etwas, was über diesen Film absolut treffend ist. Sie sagt nämlich, oh nein, ich habe noch nie so etwas Trauriges gesehen. Wenn man Fulcis Werke von damals mit Zombie 3 vergleicht, dann ist das im Grunde, wenn wir jetzt mal den Unterhaltungsfaktor fernhalten, weil Zombie 3 ist einfach unglaublich unterhaltsam, dann ist das schon unglaublich traurig, weil man sieht eben diesen Qualitätsverlust, den Fulci in den Jahren da gemacht hat.
Ja, interessanter Fakt über den Film ist auch, dass es gibt ja viele Spekulationen darüber, wie viel Anteil Fulci hat, wie viel Anteil Mattei hat, wie viel Anteil Fragasso hat. Da komme ich später drauf, aber es gab wohl laut mehreren Aussagen, auch von Leuten, die am Set waren, gab es eine fertige Fassung hinterher mit viel Kritik an Militär, an Biowaffen. Das hat den Produzenten aber nicht gefallen und die haben das ganze Material auf 50 Minuten runtergekürzt und haben dem Fulci gesagt, bitte nachdreh's. Und da hat der Fulci dann wohl gesagt, ja, so nicht, Leute. Dann könnt ihr mich am Arsch lecken, ich bin weg. Guckt, wer eure Scheiße fertigstellt. Und weil sie dann natürlich Fragasso, der am Drehbuch beteiligt war, mit dem Boot hatten, der ist ja der beste Freund von Mattei gewesen und so kam das dann wohl zustande. Aber da, auf die verschiedenen Sachen komme ich später bei meiner Bewertung des Films nochmal genauer.
Weil Bruno Mattei wahrscheinlich gerade auf den Philippinen sowieso irgendeinen C-Söldner-Film gedreht hat. Ja. Der kann dann einfach mal rüber.
Also man merkt beim Film, man kann sich immer so vorstellen, oh, das muss jetzt Mattei gedreht haben. Also die unglaublich overactenden Söldner, das ist definitiv Mattei-Werk. Das sieht aus wie seine ganzen schwachsinnigen Söldner-Filme und die spielen auch wirklich schlimm. Du hast es ja schon erwähnt, Christopher, dass da der eine total am overacten ist. Der Professor ist auch gut, ja.
Der spielt ja, als wäre er auf einem ganz anderen Planeten.
Du erkennst doch schon daran, dass es Mattei-Szenen sind, weil da ganz viele Leute in weißen Kitteln rumrennen. Das hat er in jedem seiner Filme irgendwo drin.
Die wirken, als kommen sie direkt vom The Rift 3 Set.
Ja, natürlich.
Ja, also ganz, ganz gruselig, aber diese Szenen. Also, ja, wobei eben auch, also qualitativ gut ist das, was von Fulci kommt, sicherlich auch nicht gewesen, weil der Film ist einfach ein unterhaltsamer Trasher. Es ist so ein Film, wenn der nicht auf einer Beschlagnahmeliste stehen würde oder auch Indizierungsliste, weil das hat er eigentlich nicht verdient, weil er ist eigentlich total harmlos, weil er eigentlich schlecht gemacht ist über weite Strecken, könnte der super als unterhaltsamer Film bei Schläferz laufen.
Ja, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn sie ihn neu prüfen lassen, kommt er mit 16 durch.
Also wahrscheinlich, weil das ja das Schwachsinn ist, ne? So, ja. Zombies, die unter Wasser ein Mädel in der Mitte durchbeißen.
Ja.
Das ist auch unglaublich.
Sie oder wie dieser schöne Zombie-Kopf, der irgendwie aus dem Kühlschrank geflogen kommt.
Übrigens, tatsächlich sagte Fulci dazu, das wäre seine Szene gewesen und auf die ist er besonders stolz gewesen.
Die sieht aber im Endeffekt richtig scheiße aus, ja.
Richtig. Da habe ich auch gedacht so, du warst stolz auf diese Szene? Warum? Warum? Die ist furchtbar.
Aber ich finde auch jetzt, dass jetzt nicht alles in dem Film scheiße aussieht. Also die Szene, wenn der erste Infizierte sich die Hand im Badezimmer abpackt, die sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus.
Ja, ja, aber der Film...
Also man kann sagen, dass der Film schon so hier und da seine stimmungsvollen Passagen hat.
Ja, natürlich.
Ich finde, man merkt immer... Klar, wenn eine Szene ein bisschen stimmungsvoller ist, dann hat man schon das Gefühl, dass das noch von Fulci ist. Und immer wenn dann hier irgendwie die Söldner da rumlaufen, dann merkt man, dass da Mattei so sein Ding durchgezogen hat. Und wahrscheinlich war einfach Fulcis Version den Produzenten zu düster, zu langatmig und Mattei sollte einfach ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr Rambazamba reinbringen. Weil es wird ja dann auch gegen Ende viel geballert und den ganzen Kram.
Naja, also...
No.
Es ist ein unterhaltsamer Trash-Film, aber darf natürlich keinen vernünftigen, guten Zombie-Film mehr, will ich. Aber Chris, Victor, du willst ja was sagen.
Ja, nee, ich hab ja, ich geb's zu, ich liebe Zombie 3. Ich liebe diesen Film.
Ich auch.
Das liegt aber daran, weil ich einerseits Fulci-Fan bin, ich bin aber auch Mattei-Fan. Absoluter Mattei. Ich finde, alles, was der Bruno gedreht hat, ist auf seine eigene Art, sind das gute Filme, weil er wollte immer bewusst Trash machen. Er hat das ja bewusst gemacht. Und ich finde aber bei Zombie 3 merkst du halt wirklich, wo Fulci ist und wo Mattei später ist. Ja. Weil diese Fulci-Szenen, die finden dann nachts statt, mit viel Nebel, perfekt ausgeleuchtet. Die Zombies kommen auf unsere Truppe zu, zum Beispiel auf der Brücke die Szene, wenn die Zombies auf die zukommen, im Dunkeln. Du hast viel Nebel. Du hast die Szene, wo die sich verstecken und draußen stehen Zombies im Wald mit viel Nebel, schöner Ausleuchtung. Das sind Fulci-Szenen, garantiert. Und immer wenn du diese milchige Pornokamera hast, das fällt in dem Film sofort auf, weil viele Szenen diesen milchigen Filter drüber haben. Das sind dann die Sachen, die der Mattei wahrscheinlich gedreht hat. Und natürlich alles, wo die Zombies dann auch einmal so auch Kung-Fu-mäßig auftreten. Die rennen dann ja auf die Leute zu, kicken, hauen. Das ist ganz klar Bruno Mattei. Aber was ich finde, ist, diese beiden Stile passen gut zusammen in diesem Film.
In diesem Film ja.
Und ich meine, klar, du siehst Zombie 3 die ersten paar Minuten. Und du merkst, das wird Trash. Das wird einfach nur Trash von vorne bis hinten. Stimmt. Und ich bin froh, dass Fulcis Handtuch geworfen hat, weil ich möchte den Film gar nicht anders sehen. Ich möchte diesen trashigen Zombie-Film haben. Der zählt zu meinen Lieblings-Zombie-Filmen. Ich meine, er ist nicht so geil wie die Hölle der lebenden Toten von Mattei. Auf gar keinen Fall. Obwohl die Thematik doch sehr ähnlich ist eigentlich.
Ja, eigentlich schon.
Ja. Und was du halt merkst, ist, ich glaube auch, dass das Ende auf Fulcis Mist gewachsen ist, das mit dem Radiomoderator, der ja den ganzen Film über immer wieder erzählt, was gerade los ist.
Ja.
Und der dann nachher quasi als DJ der Toten, als zombifizierter DJ da sitzt. Ich glaube, das ist ein Fulci-Ding. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, wahrscheinlich. Das ist allerdings auch eine höchst eigenartige Idee gewesen.
Ja, aber man weiß ja nicht, ob die Szene vielleicht gar nicht fürs Ende gedacht war, sondern vielleicht mitten aus der Ursprungsfassung stammt. Oder.
Weiß aber ich finde es als Ende gar nicht so schlecht. Ich finde es eigentlich ganz
cool. Es ist aber wieder so ein trostloses Fulci-Ende, wo du weißt, die sind im Arsch.
Ah, das ist doch genau das Stichwort für Zombie 4 Living After Death. I'm living after death. Living after death. Jawohl, wir sind bei Zombie 4 angelangt, dem wohl eigenartigsten Zombie-Film, den ich bis dahin je gesehen hatte.
Ja, das ist übrigens auch der einzige Film aus dieser Reihe, der mit einer FSK 18 ungeschoren davon gekommen ist.
Später, die erste Fassung war genauso ein Schnittmassaker
wie Zombie 3. Aber ich bin ein bisschen jünger, ich kenne ja nur die erste DVD-Veröffentlichung und die war mit 18 schon uncut.
Hier kommt ein freundliches Fick dich für dich.
Ah, ja, aber man muss auch sagen, dieser Streifen läuft nur 80 Minuten, das sage ich mal vorweg. Der das ist jetzt auch ein bisschen. Gut so. Der ist jetzt schon kürzer als die anderen. Aber Zombie 4, After Death, entstand dann ein Jahr nach Zombie 3. Also eigentlich gar nicht so weit auseinander, wie es jetzt bei Zombie 2 und Zombie 3 war. Aber da muss man sagen, da waren wir natürlich schon an dem Punkt, da war das italienische Splatter-Kino tot, schon lange tot. Und diese Auferstehung der Zombies hätte es dann nicht mehr gebraucht. Aber da sagen wir später was zu. Erstmal, Zombie 4 wurde gedreht von Claudio Fragasso, der bei Zombie 3 das Drehbuch geschrieben hat und in Teilen wohl auch Regie geführt hat. Und die Produktion ist erstaunlicherweise von Franco Gaudenzi, der auch Zombie 3 produziert hat. Und ja, das Drehbuch stammt von Rossella Druni, den Namen haben wir auch schon mal gehört. Und ich glaube einfach, das war so ein Ding, da war noch ein bisschen. Es stimmt nicht. Da gibt's auch was zu sagen bei dem Film. Der Film war nämlich viel größer geplant, als er eigentlich geworden ist. Das lag aber nicht an Fragasso, aber da erzähle ich gleich noch was zu. Aber Zombie 4 ist an sich eine interessante Geschichte, obwohl sie irgendwo bei Voodoo geklaut ist. Ja. Und zwar ist es so, dass wir eine junge Dame haben, das ist Jenny, die den Mord an ihren Eltern untersuchen möchte, die auf einer Südseeinsel gelebt haben, um dort an einem Heilmittel für Leukämie zu forschen. Das ging einem Voodoo-Priester auf dieser Insel wohl so auf die Nülle, dass er die Toten heraufbeschworen hat. Das sehen wir auch im Intro direkt in einer sehr schönen Szene in einer Höhle, in der wir eine Schwotte sehen, die sich unter viel Hulu-Hulu und Getanze in einen Zombie verwandelt und er aussieht wie Tina Turner, wenn sie morgens ungeschminkt vorm Spiegel steht. Ja. Und
Szene denkst du auch, die Alte, die sich da auf den Boden regelt, was will die? Tanzt die? Hat die einen Schlaganfall?
Aber das ist ja doch.
Ist sie geil?
Aber, ganz ehrlich, ihr redet gerade über die Alte, die da tanzt. Aber der Voodoo-Priester,
der ist doch
viel geiler. Der steht da und faselt seine Beschwörungsformeln. Und die lauten ungefähr so: Matamba, Honga Bonga,
Atumba,
Kachunga,
ja.
Bazinga.
Ja, also man hat hier wirklich das Klischee voll erfüllt, wie man sich einen Voodoo-Priester nicht vorstellt. Das ist eigentlich so rassistisch, was da passiert in diesem Intro.
Ich stell mir gerade die Regieanweisung vor. Sag mal irgendwas, was so afrikanisch klingt. Und der Trinitamba.
Ja.
Polenta.
Ja, der Typ hat gefragt, was soll ich machen? Und der Regisseur hat gesagt, komm, mach wie du denkst.
Hier ist ein Kochbuch, such dir ein paar Worte raus.
Ja.
Nein, aber dann ist es so, okay, dann rennen die Zombies darum, machen die Eltern dieser Jenny platt und Jenny ist als Kind auch auf dieser Insel, aber sie hat so ein magisches Amulett und das beschützt sie und dadurch überlebt sie. Jetzt machen wir einen Zeitsprung. Wir sind jetzt 20 Jahre später.
Ja.
Und es kommen zufälligerweise zwei Gruppen auf dieser Insel an.
Ja.
Zufällig. Und vor kurzem gab es da wieder so ein paar Vorfälle, die ziemlich blutig waren.
Und sagen wir ehrlich, Jenny ist wieder dabei.
Jenny ist wieder dabei, weil sie, wie ich ja eben sagte, den Tod ihrer Eltern untersuchen möchte. Ja.
Das kommt aber nicht so durch.
Mm-mm.
Nee, das kommt...
Das musst du dir auch erschließen.
Für mich kam sie immer zufällig da vorbei.
Ja, weil... Und du hast halt diese Szene, wo sie als Kind wegrennt und Schnitt und es fährt ein Boot vorbei, wo ich erstmal gar nicht wusste, kommen die jetzt zu dieser Situation dazu. Ach nein, das ist Jenny erwachsen. Ach, wir haben einen Zeitsprung gemacht. Ja. Gut, dass ich das weiß.
Moment, aber das Geile ist jetzt, wie es sind ja zwei Gruppen unterwegs. Jetzt kommt ja der Clou der Story überhaupt. Wie kann man sowas Bescheuertes schreiben? Es gibt einmal eine Gruppe aus drei Leuten. David, Chuck, ja, und Valerie. Die suchen die verschollenen Wissenschaftler, also die Eltern von Jenny.
Ne? Ja.
Und da finden sie diese Voodoo-Hudu-Höhle. Ne?
Mit so ein paar Kerzen.
Ja, und dann ist es eigentlich so wie bei Evil Dead. Ach, guck mal ein Buch. Babala, 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 hu. Und dann sind die Zombies wieder da. Und auf der anderen Seite haben wir eine Gruppe, die aus Jenny und Söldnern besteht.
Ja.
Dabei haben wir unseren Rotzbremsen-Rambo. Der ist für mich der geilste im ganzen Film.
Natürlich.
Und natürlich gehen die alle nach und nach drauf, aber Chuck, nachdem seine Freunde getötet worden, trifft auf diese Gruppe, beziehungsweise trifft auf Jenny und den Soldaten, die noch übrig sind. Und die versuchen, die Zombie-Invasion zu überleben. Und irgendwie mutiert jeder nachher zum Zombie. Erstmal bis auf Jenny und Chuck. Geil ist, dass diese Zombies da super intelligent sind. Das heißt, der Söldner mit der Rotzbremse wird zum Zombie. Und statt die Leute zu fressen, schießt er auf die mit seinem Maschinengewehr als Zombie.
Ja, aber erstmal droht er den Leuten. Komm zu uns, sei auch einer von den lebenden Toten.
Ja. Und das Geilste ist dann, ich meine, das geht dann so weiter. Und dann sind wir beim Finale. Das ist das Geilste überhaupt. Ja, Chuck und Jenny sind über. Und jetzt muss aber Chuck auch dran glauben, weil der Held stirbt ja immer, ist ja ein böser italienischer Zombie-Film. Und Jenny verwandelt sich in einen Zombie und sagt, ja, ich bleib hier auf der Insel, lalalala.
So ungefähr.
Das ist dann wirklich so, das ist meine Bestimmung, ich bin Zombie, lalala.
Ja, und dann, sie matscht sich noch am Auge rum. Aber ich meine,
sie dreht sich dann in einer schlechten Transformation, verwandelt sie sich in diesen Zombie, weil immer wieder ausgeblendet wird, weil man kann keinen schönen Morphing-Effekt machen, das versucht man dann teilweise, das sieht aber aus wie in so einem Film der 30er Jahre. Und dann guckt sie in die Kamera und rotzt so Spucke, Schleim. durch die Gegend. Und dann ist der Film, dann endet der Film, dann läuft der Abspann.
Ja, aber viel geiler sind doch die Zombies, die sind ja nicht nur, die können ja nicht nur schießen. Es gibt ja auch dann die Szene, wo sie dann irgendwie so, sie sind ja in diesem Haus und dann gucken sie auf die Straße, alles ist leer. Und dann gucken sie doch mal irgendwann, da stehen da die Zombies. Wo waren sie? Sie haben sich versteckt.
Ja, so, also ich meine, so. Da hat man wohl versucht, die Idee von intelligenten Zombies irgendwie.
Sie haben sich versteckt und oh Gott, es ist so schrecklich.
Ja, aber das gab es auch schon in Zombie 3, als der Typ am Helikopter hängt und aus den Heuhaufen kommen plötzlich
Zombies raus. Da haben sie sich versteckt, also, ja.
Das ist bestimmt eine Fragasso-Szene gewesen, garantiert. Das hätte sich noch nicht mal Mattei getraut.
Ja, also
nein, aber Zombie 4 ist wirklich so... der Beweis, dass Claudio Fragasso, der ja auch Troll 2 verbrochen hat.
Ja, auch ein geiler Film.
Und Monster Dog.
Und
Monster auch ein geiler Dog, Film.
Auch geil, ja. Und genau. Aber ich, also bevor, ne, also jetzt haben wir die Handlung und ich werde wieder zuletzt was dazu sagen, weil ich da auch da ein bisschen was zu berichten weiß. Ich möchte nur ganz kurz anmerken, bevor meine Mitredner hier ihre Meinung kundtun zu dem Film. Ich mag Zombie 4 als Trash-Feuerwerk. Ich feiere diesen Film nicht so, ich feiere ihn nicht so wie Zombie 3, aber der landet bei mir auch regelmäßig im Player.
Ja, sehe ich tatsächlich genauso. Ich würde sogar sagen, er landet fast häufiger als Zombie 3 im Player. Ich finde, weil er ist ja noch eine Spur trashiger und das macht ihn eigentlich noch eine Spur lustiger. Die Hauptdarstellerin übrigens, Candace Staley, die starb im Alter von 38 Jahren an einer Überdosis wahrscheinlich, man weiß es nicht genau.
Schade, war ein hübsches Mädchen.
Ja, die hatte ein massives Alkoholproblem wohl. Es gibt einen Film, der heißt Liquid Dreams von 1991, ein völlig abgefahrener Underground-Film. Gibt's nicht in Deutschland, habe ich mir damals mal als VHS, glaube ich, sogar noch gekauft in einem Laden. Weiß nicht, ob man den noch irgendwo beziehen kann, aber Liquid Dreams, ein absoluter Geheimtipp, wenn man auf früh 90er neonfarbene Underground-Thriller steht. Sehr abgefahren. Sehr zu empfehlen. Ja. Und da war sie halt noch höchst lebendig und sah noch hübscher aus als hier. Aber ja, mittlerweile sieht sie wahrscheinlich nicht mehr so hübsch aus. Mittlerweile sieht sie aus wie ein Fragasso-Zombie.
So wie am Ende des Films quasi.
Ja, so wie am Ende des Films.
Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich ist das eine aktuelle Aufnahme. Ja, ich habe, wie gesagt, meine erste Begegnung war auch, die Rumpfassung war natürlich nicht erträglich, deswegen fand ich den Film jahrelang furchtbar. Seit ich ihn ungekürzt kenne, liebe ich diesen Film tatsächlich, ja, als Trash-Feuerwerk, also der halb zahnlose Söldner und so, was da für Figuren rumlaufen, ist schon abstrus. Was da passiert, ist völlig unglaublich und wie gesagt, Voodoo-Priester, die Banana, Matamba, Korinther, Trinitamba sagen.
Fehlt ja nur noch, dass er den Coco Jumbo singt.
Ja.
Ja.
So. Ja, also das ist schon abgefahren. Also ich mag den Film, aber es ist natürlich totaler Trash. Ja, das muss man, dessen muss man sich bewusst sein. Wer keinen Trash mag, ist bei dem Film völlig Fehlerplatz.
Ja.
Ja, ich hatte meine erste Begegnung mit Zombie 4 After Death am heutigen Tag der Aufnahme. Nachdem meine beherzten Kollegen mich gestern Abend darüber informiert haben, dass wir heute diese wunderbare Diskussion aufnehmen, weswegen ich mir heute massig Zombies ansehen musste, deshalb bin ich auch ein bisschen Matsch im Kopf. Und ich muss sagen, ich hatte durchaus meinen Spaß an Zombie 4, weil er natürlich, wie Victor schon angesprochen hat, diesen So Bad It's Good Charakter hat. Klar, mehr bad als good, aber immerhin auf eine gewisse unterhaltsame Art und Weise. Der Film sieht katastrophal scheiße aus. Also teilweise sind da Szenen drin, die sehen aus, als hätte er die mit einer Heimkamera aufgenommen. Ein sehr inflationärer Einsatz von Nebelmaschinen. Abgefahren beschissenes Make-up. Abstruse Dialoge. Und
ja, genau, du hast es erfasst.
Also, um mich kurz zu fassen, ist alles scheiße. Aber es ist so ein gewisses Level von Scheiße, dass man wirklich vor dem Bildschirm sitzt und denkt, boah, nee, oder? Also,
ja.
Aber man hat auch Spaß dran. Also ich kann jedem empfehlen, der sagt, komm, heute Abend, ne, mach ich dich niveaulos, Zombie 4 ist nicht die schlechteste Wahl.
Also spätestens, wenn dann die Söldner und Jenny mit dem Motorboot durch die Gegend fahren, du hörst schon wieder dumm, 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 dumm. Living after death.
Ja,
Living after death.
Das Main-Theme ist ja auch golden. Das wird an den unpassendsten Stellen eingespielt. Ja. Aber es ist aber nach dem zweiten Mal wiegt man schon mit. Dann ist schon Stimmung.
Leute, das findet ihr auf YouTube. Alfesta, Living After Death. Wer da nicht sofort das Tanzbein schwingt, der ist schon tot.
Wer das nicht sofort auf seine Heavy Rotation setzt, hat keinen Geschmack.
Ja.
Aber was man wirklich sagen muss, obwohl Zombie 4 bis ins letzte Detail kacke ist, er ist nicht langweilig.
Nein.
Das klingt nach einem Stichwort, ja, aber erstmal ist Victor dran.
Nein.
Man kann sagen, Zombie 4 hat immerhin Rambazamba.
Ja.
Ja. Oder in dem Fall Rombi Zombie.
Rombi Zombie.
Nein, also was interessant ist an dem Film, erstmal, ich glaube, in den Credits gar nicht gelistet, ist Bruno Mattei war der ausführende Produzent bei Zombie 4.
Danke, Bruno.
aber ich denke mal, das war für ihn eher so ein Freundschaftsdienst, weil von Bruno hat der Film gar nichts, weil dann wäre der Film in weiten Teilen viel anschaubarer gewesen.
Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich hat er einen Paycheck gekriegt, hat am Set gesessen und hat gesagt, allora, allora.
Weißt du, ja, si.
Ja. Und,
Claudio Ragazzico.
Und das Interessante ist, ihr kennt doch beide Heroin Force?
Nee, habe ich nicht gesehen. Ich kenne vom Titel her, aber...
Kennst du aber vom Titel her, ne?
Ja, klar.
Also Heroin Force ist ja so ein Low-Budget... Action von Bruno Mattei, auch als Strike Commando 2 bekannt.
Ja.
Auch übrigens auch von Rosella Drudi geschrieben und Claudio Fragasso. Und der wurde back-to-back gedreht mit Zombie 4. An denselben Sets. Also, ne, die haben quasi die Insel gemietet und haben gesagt, wir drehen jetzt zwei Filme. Jo, macht mal.
Ja.
Und, praktisch. Nee, aber das wirklich Interessante ist, der Film war geplant, also es war ursprünglich mal geplant, dass Bruno Mattei die Regie übernimmt. Und da hatten sie aber noch ein Budget irgendwie von 500.000 oder so für den Film. Und da hätte der Mattei gesagt, okay, das machen wir, das kriegen wir hin.
Ja.
Aber dann sind die Produzenten hingegangen, also nicht die ausführenden Produzenten, sondern die Geldgeber und haben gesagt, nee, weißt du was, für die Scheiße geben wir dir nur die Hälfte. Und deswegen wurden billigere Kameras benutzt. Fragasso hat selbst die Regie übernommen. Es gab Kürzungen am Drehbuch. Es gab beim Cast wurden Kompromisse gemacht.
Es gab ein Drehbuch?
Es gab wohl mal ein Drehbuch, an dem Bruno Mattei selbst mitgeschrieben hatte. Und das soll wohl besser gewesen sein. Was ich mir auch vorstellen kann, weil Trash konnte der Mattei ja.
Ja,
das hatte er ja drauf. Interessant ist aber, dass wir da zum Beispiel auch Massimo Vanni natürlich in einer größeren Rolle haben, den man aus diversen Actionfilmen kennen dürfte.
Ja.
Die nicht alle scheiße waren.
Die Filmografie anguckt, sind ein paar Perlen dabei.
Er war übrigens auch schon in Zombie 3 dabei in der Rolle. Aber Metropolis 2000 fällt mir da zum Beispiel ein. Ein Film, den ich sehr schätze. Ich weiß nicht, wer ihn von euch gesehen hat.
Ja, ich kenne ihn. Natürlich. Aber da sind ja noch weitere Perlen wie The Rift drin. Tag der Cobra mit Franco Nero.
Ja.
Il Grande Racket mit Fabio Testi. Oder der großartige Keoma, das Lied des Todes.
Ja. Aber ich glaube halt wirklich, das waren für viele so Payjobs. Wahrscheinlich waren sie gerade am Set von Heroin Force und haben gesagt, komm, wir drehen den Rotz dir eben runter, damit der Scheck ein bisschen größer ausfällt. Nein, aber was ich einfach sagen wollte, ist natürlich, mich würde interessieren, wie wäre der Film geworden, wenn Mattei auf dem Regiestuhl Platz genommen hätte, mit dem höheren Budget. Wäre der dann so auf dem Niveau von Zombie 3 gewesen? Ich denke schon. Also das hätte man zumindest von der Optik her hinbekommen.
Ja, wahrscheinlich.
Ich muss aber trotzdem sagen, ich stimme da in weiten Teilen mit dem Christian überein, das ist ein unterhaltsamer Scheißfilm. Es ist scheiße hoch 3.
Ja.
Es ist aber total geil, weil es halt so billig ist. Es ist dieser Abgesang auf dieses Italo-Splatter-Kino, weil danach war das Italo-Splatter-Kino komplett tot. Also das war wirklich so das letzte Aufbäumen vor dem Exitus.
Naja, Aufbäumen kann man es jetzt auch nicht nennen.
Ja, es war so ein...
Es war die letzte Zuckung.
So. Die letzte Zuckung. Und eine Sache müssen wir jetzt noch ansprechen. Da habe ich eben mit Christopher schon drüber gesprochen.
Oh ja.
Jeff Stryker.
Der großartige Method-Actor Jeff Stryker.
Ja.
Bekannt.
Der ja wirklich optisch als Conan durchgehen kann.
Theoretisch.
Damals zumindest. Aber sich eher in die Pfötzchen und Ärsche von Herren, Damen und Transen genudelt hat in seiner Karriere.
Ja, und hat so Perlen gedreht wie, pass auf, Powerful Sex, Coming Together, Catalina Down and Dirty, Stryker Force, geiler Titel. Und, der mich sehr interessieren würde, Santa's Coming.
Oh Gott.
Ja, das ist, das klingt nach einem spaßigen Weihnachtsfilm für die ganze, ganze Familie.
Das Geile ist ja bei Jeff Stryker, wenn du die Wikipedia-Seite von Jeff Stryker aufrufst, ne, gibt eine deutsche Seite, da ist unter der ganzen Filmografie Zombie 4 der einzige Film, der, wo in Klammern dran steht, nicht pornografisch.
Ja, da muss man ja dazu wissen bei dem, man weiß es ja nie, ne?
Ja. Ich denke, dass an dem Mann eine Action-Karriere vorbeigegangen ist. Der hätte in den 90ern, so bei PM Entertainment, hätte der noch was verdienen können. Aber.
Ja, aber ich meine, geil ist, wenn man den Wikipedia-Artikel aufruft zu Jeff Stryker.
Ja, das Bild ist schon geil.
Das Geilste ist der erste Abschnitt. Jeff Stryker, eigentlich Charles Payton, ist ein US-amerikanischer Darsteller in mehrheitlich gleichgeschlechtlichen Pornofilmen, der vor allem wegen seiner enormen Penisgröße bekannt wurde.
Juhu!
Das ist ja schon so ein Qualitätsmerkmal, oder?
Aber der zweite Absatz ist auch toll. Da steht nämlich, er ist auch dadurch bekannt, dass eine Gumminachbildung seines Penis und seiner Hoden als Jeff Stryker Cock and Balls zu einem Verkaufsschlager wurde.
Du musst noch den Satz danach lesen.
Stryker verklagte Health Devices Inc. und California Publishers Liquidating Corporation wegen missbräuchlicher Verwendung des nach ihm geformten Dildos. Er verlangte dabei eine Entschädigungssumme von $1 Million. Jeff Stryker stand auch für die Kunstwerke von Pierre E. Gilles Modell.
Aha. Weißt du, er ist so, ja, der verklagt welchen Dildo, aber er stand auch Modell für Kunst.
Das ist ja.
Und Stryker spielte die Hauptrolle in dem 1999er Film Can I Be Your Bratwurst, Please? Von Rosa von Braunheim. Ja, das ist eine Karriere, mein Gott.
Vor allem ist ja geil, dass seine Filmografie in zwei Abschnitte unterteilt ist bei Wikipedia in Schwul und Andere.
Ja.
Das steht ja wirklich um Schwul, da kommen so 20, 30 Titel unten drunter Andere. Das sind alles hetero- oder bisexuelle Pornofilme und Zombie 4.
Ja, aber ich meine, gut, bevor wir uns jetzt weiter über Jeff Stryker lustig machen, vielleicht gibt es ja Fans von Jeff Stryker da draußen.
Wenn es da draußen Fans von Jeff Stryker geben sollte, die zufällig ein paar Werke auf irgendeinem Medium von ihm besitzen.
Immer her damit.
Christopher@die-medienhuhn.de, danke.
Ja, ja. Nein, aber das Schöne ist, also für Fans, oder wer sich jetzt denkt, boah, die Filme vom Stryker muss ich aber gesehen haben, weil der so ein Genie vom Herrn ist. Er hat 8-mal als Regisseur auf dem Regiestuhl gesessen und das sind die Filme.
Gesessen oder sich gebückt?
Das weiß man nicht. Also 1900, pass auf, ich lese die Filmografie nur noch kurz vor, weil ich möchte mich über Jeff Stryker lustig machen.
Ja, das können wir machen.
Director,
da können wir Zeit sparen für den nächsten Film.
Director, 8 Credits. 1989, Striking It Deep. 1990, Ladies Man, das fällt dann unter nicht schwul. 1990, Every Which Way, in Klammern, reine Videoproduktion. Liefen die anderen im Kino? Lief sowas wie Striking It Deep denn im Kino, oder? Und dann 1991, Jamie Loves Jeff 2. Das heißt, es gibt auch einen ersten Teil, den hat er nicht selbst gedacht. Die Frage, ist Jamie jetzt ein Boy oder ein Girl? Das weiß man nicht. Also anhand des Titels könnte man es nicht erraten.
Ich glaube, dass Jamie eine Frau ist.
Na,
ja, ich meine, ich hätte es gelesen. Steht hier auf der Wikipedia.
Okay, 1993 Wild Buck. 1997 Santa's Coming, den hatten wir ja schon eben erwähnt.
Den ich sehen will.
2001 Raw und mein Highlight ist der letzte Film, den er gedreht hat. 2001 Jeff Stryker, Das Hard Time.
Ja, ich glaube wirklich, dass Jeff Stryker eine harte Zeit hinter sich hat.
Tja, und eigentlich dachte ich, wir wären jetzt am Ende. Weil wenn wir Zombie 2, 3 und 4 durch haben, dann gibt's ja nichts mehr. Und dann kam der liebe Victor um die Ecke und sagte, ja, Moment, es gibt noch einen Film aus Italien, der wird als Zombie 5 auch, ich glaube, in den USA vertrieben.
Richtig.
Und zwar der, und jetzt machen wir eine Zeitreise zurück, denn Killing Birds, der bei uns auch unter Killing Birds rauskam, entstand im Jahr 1987, also noch vor Zombie 4 und vor Zombie 3. Interessant, man hat also zuerst den fünften Teil gedreht. Ja, meine erste Begegnung mit Killing Birds habe ich damals in der Empire Videothek, das war so ein großer Videothekenschuppen, also so eine ganz großen, eine der ersten bei uns mit, habe ich dort entdeckt. Der kam damals von Pacific Video Plus, Splendid ist das gewesen, die waren damals noch ein richtiger Ramschverleiher, die gut und gerne alles gekürzt haben, so auch Killing Birds. Aber ich glaube, ich kam nicht mal so weit damals, um diesen Film zu gucken, bis zu irgendwelchen Kürzungen, weil, das habe ich jetzt wieder festgestellt, ich brauchte für die Vorbereitung dieses Podcasts 3 Anläufe, um Killing Birds bis zum Ende durchzuhalten. Also ich habe ihn etappenweise geguckt, weil mich hat plötzlich eine bleiernde Schläfrigkeit eingeholt, die ich mich dann irgendwann doch wegsagen muss. Killing Birds, ja. Worum geht's in Killing Birds? Also ihr merkt, es ist ein unglaublich spannender Film. Es geht los mit einer Reihe Morde von einem Messermörder, die so irgendwie gar nicht, also ich habe nicht richtig verstanden, in welchem Zusammenhang die standen. Und zwischendurch gibt's Vögel. Also es gibt nicht Gevögel, obwohl Joe D'Amato hier Co-Regie geführt hat, es gibt Vögel. Und dann sehen wir, dass es eine Film-Mirage-Produktion ist. Das ist die Abgrundhölle der italienischen Horrorlandschaft gewesen in meiner Jugend. So Ghost House war dann so Film-Mirage-Ware und Horror House 5 und wie sie alle hießen. Wir begleiten dann plötzlich eine Gruppe Studenten, die Vögel studieren wollen und dann losziehen und dann läuft die ganze Zeit so eine dudelige, ja, Liebesromanzen, Schnulzen, Fahrstuhlmusik.
Oh Gott.
Die, und wir sehen dann so zu leicht, ja, verschwommenen Bildern, Jugendliche, die Händchen halten gehen und irgendwie die Gegend beobachten und man fragt sich so, was passiert in diesem Film? Irgendwann treffen sie dann auf Robert Vaughn, der
einen Tag am Set war.
Der einen Tag am Set war und der einen Blinden spielt mit einem Matscheauge, mit einem ständig feuchten Matscheauge. Sehr interessant, dass er einmal in die Kamera halten muss, mit dem anderen spielt er so nach oben, ey, bin aber blind.
Die Frage ist, wie nötig hatte es Robert Vaughn zu der Zeit?
Wohl sehr, wenn man das sieht. Er hat jedenfalls dann darauf immer die Sonnenbrille auf, um dieses bescheuerte Make-up nicht mehr tragen zu müssen.
Wahrscheinlich, weil sie kein Geld hatten, um das Make-up in mehreren Szenen darzustellen.
Er ist der exzentrische Milliardär, der blind ist und da alleine in diesem riesen Haus wohnt und
In dem nichts drinsteht,
ja, er könnte sich sonst ja auch stoßen, nicht? Ich meine, das ist ja nur auch vernünftig. Wo sich fragt, welchen Zusammenhang zu der Geschichte, die ich nicht begriffen habe, steht er eigentlich, dann kam wieder die bleiernde Müdigkeit, dann habe ich die nächste Etappe des Films geguckt und ja, irgendwann kommen nachher dann auch noch Moder-Zombies, Leute, die von Vögeln getötet wurden, kommen dann als Zombies wieder und Robert Vaughn ist aber gar nicht so böse und eilt nachher zu Hilfe. Was?
Victor. Du hast den Film missverstanden. Soll ich dir die Story mal wirklich so erklären, wie sie abläuft?
Ja, komm, ja, bitte. Erklär uns doch mal die Story.
Ja, bitte, erklär uns das mal,
Der Messermörder am Anfang ist Robert Vaughn. Er erwischt nämlich seine Frau, nachdem er aus dem Krieg heimkehrt, mit ihrem Lover im Bett.
Das habe ich mir noch gedacht.
Ne? Ja, so, deswegen bringt er die beiden um. So, und da müssen ja auch, da sind halt die Vögel schauen zu, nicht? Und die Strafe dafür ist quasi, dass er von den Vögeln angegriffen wird und sein Augenlicht verliert. Ne? Aber er verschont seinen Sohn bei dieser Mordorgie, die er durchführt. So, und 20 Jahre später, ne? Ist da eine Gruppe Studenten, die sind auf Forschungsreise, die suchen nämlich den Elfenbeinspecht, eine fast ausgestorbene Rasse, und dann stoßen sie auf das Haus vom alten Vogelkundler, mit dem sie sich treffen, weil eine der beiden, Annie, eine der beiden, die überlebt, ist nämlich Reporterin für die Uni-Zeitung und die wollen den interviewen. So, Und in diesem Haus gehen dann halt seltsame Dinge vor sich. Alle haben irgendwelche Visionen, die ziemlich gruselig sein sollen.
Ja,
Und
warum?
Und dann greifen plötzlich die Untoten an. Das wird jetzt nicht näher erläutert, aber es ist so. Da haben wir die Zombies. So, und am Ende opfert sich quasi der Vogelkundler, der Blinde, der damals die Bluttaten begangen hat, damit die beiden entkommen können, weil Steve... Ja, der Junge, der überlebt, ist sein Sohn, den er damals verschont hat.
Ja, das ist so hanebüchen alles.
Ja,
Der Film ist spannend wie Sau.
Ja.
Ja, also es ist spannender, sich Hundekacke vom Schuh zu kratzen, als sich Killing Birds anzugucken.
Das Schlimme ist, es ist wirklich so verwirrend, schlecht inszeniert, dass man das am Anfang nicht nachvollziehen kann, was da wirklich passiert.
Nein, das ich hab's auch erst nachvollziehen können, nachdem ich ihn gesehen hatte und mir damals den Wikipedia-Artikel dazu durchgelesen.
Ich muss ja auch zugeben, ich habe mir den heute Mittag angeguckt. Und so nach 20 Minuten ereilte mich irgendwie so eine innere Leere, dass ich nicht wusste, was soll das? Lohnt es sich? Ich habe noch 20 Minuten weiter ausgehalten, habe dann angefangen, das so im Zeitraffer mit Skip-Taste weiter zu gucken. Und die Geschichte erschloss ich mir auch nur rudimentär, nachdem ich im Nachklang den Wikipedia-Artikel gelesen habe. Weil du hast Studenten, die nach einem bestimmten Vogel Ausschau halten, wo du dir überhaupt denkst, die sehen jetzt auch nicht so aus, als würden sie sich mega für Vögel interessieren. Aber du erwartest eigentlich, dass sie sich fürs Vögeln interessieren. Weil, kleine Anekdote, ich habe den Film gesehen und habe mir irgendwann Christian geschrieben, passiert da noch mal was? Und dann habe ich gesehen, Joe D'Amato war Produzent und hat Teilregie geführt oder einen Großteil eigentlich des Films inszeniert. Und da habe ich mir gedacht, wird da wenigstens noch gefickt?
Nein,
wird's nicht. Und mehr hat der Film halt auch nicht zu bieten. Und irgendwann kommen dann diese Zombies und du weißt nicht, warum kommen da jetzt Zombies? Was hat das jetzt mit der eigentlichen Handlung zu tun? Und diese Vögel, warum sind die so komisch drauf? Und ist das jetzt alles übernatürlich oder doch nicht? Und dann gibt's so Visionen, aber warum haben die Visionen? Der Film erklärt eigentlich so nix und reiht bedeutungslose Szenen aneinander, dass es so eine ganz krude Mischung ergibt, die noch nicht mal, und da kommt jetzt so ein Kernelement von Zombie 5 beziehungsweise Killing Birds, dass der Film nicht mal so scheiße geil ist. Der ist einfach nur scheiße.
Ja.
Und scheiße langweilig.
Aber von nur Scheiße ist ja eine ganze Menge dafür.
Ja, aber auch da gibt's wieder viel zu erzählen zu dem Film.
Ja, komm, hau raus.
Weil Killing Birds wird ja tatsächlich, wie schon gesagt wurde, Claudio Latanzi zugeschrieben. Was er aber tatsächlich nicht ist. Claudio Latanzi wird als Regisseur gecredited, ist aber eigentlich Produzent gewesen, weil Joe D'Amato hat den Dreck tatsächlich gedreht. Hat aber nachher gesagt, hör mal, die Scheiße, da packe ich noch nicht mal meinen Namen drauf als Regisseur.
Das soll viel heißen bei Joe D'Amato.
Ja, und so ist das zustande gekommen, weil er gesehen hat, der Film ist Kacke hoch 3. Er war aber auch Kameramann und das ist eine der wenigen Stärken des Films. Es gibt ein paar Momente, die gut gefilmt sind, von der Kameraführung her. Das kannst du auch D'Amato zuschreiben, weil das konnte er.
Joe D'Amato war ein fähiger Kameramann und man muss sagen, dass Killing Birds optisch ist, so mal rein von der Bildoptik.
Ist er okay?
Besser aussieht als Zombie 4.
Ja. Was ich dem Film zugute halte, ist der starke Anfang, als er seine Frau und den Lover umbringt und dann die Augen rausgekackt bekommt. Da habe ich noch gedacht, als ich den Film das erste Mal sah. wenn die jetzt sich weiter auf diese Vogelhorror-Thematik versteifen, wird der Film vielleicht irgendwie was Interessantes.
Der Film wirkt so, als hätte man irgendwie so eine Hommage an The Birds im Kopf gehabt. Und dann hat irgendeiner gesagt, nee, mach mal Zombies rein. Dann hat man gesagt, oh, gute Idee, mach mal Zombies rein. Und dann hat man gesagt, komm, wir brauchen noch irgendwie jemanden, der irgendwie ein bisschen Glanz darauf bringt. Also hat man sich für einen Tag Robert Vaughn noch dazu geholt.
Der vielleicht irgendwo in der Nähe gedreht hat, anders kann ich es mir nicht erklären.
Und der auch seine kompletten Szenen im Sitzen abdreht, größtenteils. Also am Anfang...
Am Anfang
siehst du ja nicht, das ist nicht Robert Vaughn.
Nee, das ist ein junges Buddy-Double quasi.
Ja.
Aber das ist ja... ich meine, Killing Birds, wie gesagt, ich finde so die erste Viertelstunde noch interessant. Nur dann driftet der Film halt in völligen Schwachsinn ab. So, und ich finde das Finale nochmal okay. Alles dazwischen, die 80 Minuten dazwischen sind kacke. Also, oder die 70 Minuten oder was es sind.
Kacke um 50.
Einfach nur kacke. Und ich meine, so sehr ich ja Joe D'Amato verfluche, ich meine, der Kerl hat in seiner Karriere vielleicht 3 oder 4 gute Filme gemacht, maximal. Und die waren dann wirklich nur gut, die waren nicht überragend.
Sicherlich nicht.
Ja, also ich sag mal, so ein Absurd kannst du dir immer noch angucken. Das ist ein toller Film.
Ja, ja. Toller
oder so ein, von mir aus auch noch ein Sado. Sado der Film ist okay.
Der ist wirklich noch okay.
Der ist okay. Selbst so ein Maneater ist voll okay. Weil der ist halt einfach nur auf Splatter aus und das funktionierte.
Und du musst auch dazu sagen, jetzt auch so die Black Emmanuel Sachen, die sind ja auch okay.
Die sind also
jetzt,
für das Genre, was sie sind. Ja, ja. So ein Emmanuel in Amerika geht immer.
Ja, oder ich meine auch hier Emmanuel in Afrika oder so. Ja. Da hast du gute Laune.
Ne? Also ich meine, Porno und Erotik konnte er wirklich gut, nur von normalen Spielfilmen hätte er über weite Teile einfach die Finger lassen sollen, aber er hat ja auch gesagt, er hat das für die Kohle gemacht, weil Horror war angesagt, er hatte da null Bock drauf und gerade bei diesem Film merkt man das wirklich. So ich meine, fürs Drehbuch kann er vielleicht noch nichts, aber er hätte das ganze Ding wenigstens, ich meine, er ist Kameramann, er hat es schön gefilmt, aber er hätte es auch ansprechender inszenieren können. Ich meine, wenn du so ein Absurd guckst oder so, der ja von der Zeit her nicht so weit auseinander ist mit dem Killing Birds. Mhm. Er wusste, wie man einen Film halbwegs ansprechend für einen Videomarkt inszeniert. Warum hat das hier nicht gemacht? Es war wahrscheinlich auch nur ein Payjob, wo er gesagt hat, gib mir meinen Scheck, ich drehe euch den Scheiß runter, mein Name soll da noch nicht mal drauf und gut ist.
Du musst auch, aber was uns der Film zumindest gibt, ist die Tatsache, dass selbst ein Mann wie Joe D'Amato noch so viel Würde in sich trägt, um sich nicht hier crediten zu lassen.
Richtig. Nee, aber das Interessante ist auch, eigentlich sollte die Regie Michele Soavi führen. Der hat aber abgesagt, weil er für Argento The Church gedreht hat, was die bessere Wahl war im Endeffekt.
Wahrscheinlich.
Wobei The Church auch ein sehr schwacher Film ist, weil ich halte Soavi für einen Stümper, aber gut. Jetzt kann man sagen, ja, er hat einen guten Film gedreht mit Della Morte, Della Mora, aber der ist auch nicht wirklich gut. Er hat einen guten Hauptdarsteller, das war's. Nee, aber um das jetzt mal abzuschließen, also Killing Birds habe ich ja wirklich nur reingenommen, weil der in den USA als Zombie 5 vermarktet wird, immer noch.
Wir danken dir auch sehr dafür.
Und ich meine, ganz ehrlich, ne, also wir waren ja in so einem stetigen Drop, was die Qualität der Filme angeht, und Killing Birds ist der Bodensatz, kam aber eigentlich vor Zombie 3. Das ist ein bisschen seltsam. Ja, mit dem Marketing ist es manchmal so eine Sache. Aber ich wollte den einfach einbauen, weil dann müssen wir den Scheiß nicht irgendwann in der Zukunft nochmal besprechen.
Ja, also man muss wirklich sagen, dass Zombie 5 dich relativ schnell verliert. Also das, was mich wirklich sofort dann rausgerissen hat, waren so Momente, wie wenn Studenten Händchen halten, da langlaufen, das Dudel, diese unfassbar beschissene was weiß ich, Hintergrundfahrstuhlmusik. Das ist so das Sonntagsmorgen Alpenpanorama im Ersten. Hat mehr Drive und mehr Wumms.
Ja, das, genau, wenn du nachts einpennst im Nachtprogramm und morgens um 5 wach wirst, weil irgendwo eine Tuba um deine Ohren bläst.
Ja. So. Nee, also wisst ihr, wo ich bei der Musik mal dran denken musste, dass du, wenn du auf so komischen Sendern wie so Sonnenklar TV oder so, oder bei so, Also irgendwelche Sender, wo sie dir so Urlaube verkaufen wollen. Und wenn dann immer so die Kamera über so Urlaubsregionen fährt, um dir da irgendwie einen Eindruck von der Lokalität zu vermitteln. Und das ist so eine Musik, die dann so soft im Hintergrund läuft. So, und wie als hätte man die einfach irgendwo rausgeschnitten und hier drüber gelegt, weil man sich wahrscheinlich keine richtige Filmmusik leisten konnte, obwohl hier steht, dass ein gewisser Carlo Maria Cordio die komponiert hat.
Wobei hier ja auch wurde die Musik ja nicht dezent im Hintergrund platziert. Hier wird sie dir ja richtig um die Ohren gehauen.
Ja, ja.
Wenn die da Händchen halten durch die Wiese tapern.
Ja, dann lieber nochmal fester mit Living After Death. Ja.
Aber nur mal als Tipp, es soll ja auch Leute geben, die so einen Scheiß wirklich sich ins Regal stellen, wie ich zum Beispiel. Wenn ihr den Film sucht, eine Blu-ray gibt's nicht. So viel kann ich euch schon mal sagen. Den könnt ihr euch von der Backe putzen. Es gibt den einmal in der Red Edition Reloaded als kleine Hardbox, die kostet so um die 10 Euro. Aber selbst das ist noch zu viel. Macht's wie ich und kauft euch gebraucht von Marketing, ist die, glaube ich, die Bad Animals Box, die damals vom Krekel rauskam. Da sind nur Scheißfilme drin. Ich habe mir die nur wegen Killing Birds geholt. Ja, der ist auch scheiße, aber es ist ein D'Amato, den wollte ich in der Sammlung haben. Die kostet nämlich gebraucht um die 79 Cent bei Rebuy und da ist der Film drin, ist zwar mit FSK 16 ausgezeichnet, aber der Krekel, der Fuchs, hat die Uncut-Fassung reingepackt.
Der Krekel, also, der ist aber auch ein Schlawiner.
Ja. Aber ganz ehrlich, was willst du bei dem Scheißfilm auch schneiden? Brutal ist er nicht.
Also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich werde mir die DVD nicht kaufen. Ich werde ihn jetzt, nachdem ich ihn gesehen habe, von meiner Festplatte wieder löschen. Da ich wahrscheinlich in meinem Leben nie wieder auf die Idee komme und nie die Stimmungslage erreichen werde, um mir Killing Birds ein zweites Mal anzusehen.
Junge, jetzt hast du es geschafft. Ich schick dir die Hardbox zum Wichteln, du Arschloch.
Du Penner.
Nee, aber
ist ja King langweilig, Birds, jetzt haben wir den doch hier schon durchgekaut.
Aber ich frage mich gerade Leute, die den Film wirklich nicht kennen. Ich meine, Killing Birds, jeder, der irgendwie Horror-Fan ist, hat den im Laufe der Jahre wahrscheinlich mal gesehen.
Ach Quatsch.
Geh ich von aus. Also jeder, der so wie wir auf so Underground-Horror, italienische Scheißfilme steht, wird den irgendwann mal gesehen haben. Garantiert.
Glaube ich nicht.
Ja, ist trotzdem Kacke.
Ja, ist trotzdem Kacke. Und wer ihn nicht gesehen hat, lass bitte die Finger davon, wirklich. Ich hab die Bad Animals Box für 1 Euro gekriegt und ich dachte, komm, da ist der Killing Birds drin. Ach komm, der 1 Euro. Zur Not als Bieruntersetzer, weißt du?
Also, liebe Zuhörer, Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies. Super Film.
Gucken. Pflichtkauf. Pflichtkauf
sowieso.
Muss in jede Sammlung.
Zombie 3, total unterhaltsamer Film.
Muss auch in jede Sammlung, da plädiere ich für.
Okay. Zombie 4... große Scheiße, aber spaßig. Für einen Trash-Abend eine sichere Nummer. Ja. Zombie 5 könnt ihr weglassen.
Ja. Ja. Ich glaube,
ich mein, wir könnten jetzt noch mit Zombie 6, Zombie 7. aber nein, also das eigentlich die Reihe in der Reihenfolge, wie wir sie besprochen haben, zeigt genau das Problem, dass das italienische Splatter-Kino im Laufe der Jahre bekommen hat.
Ja, das italienische Horror-Kino in einer Reihe dargestellt.
Na, es ist wirklich so. Also es fing ja gut an. Ja gut, sieht man von Sachen wie Zombie Holocaust an, die schon sehr früh den Abgesang des italienischen Horrorkinos angekündigt haben. Wobei also, der auch so scheiße war, dass er wieder unterhaltsam war.
Also Zombie Holocaust ist spaßig.
Dürfen wir als Deutsche das Wort Holocaust eigentlich sagen, ohne dass uns jetzt was passiert? Oder?
Ja, ja.
Also dieser Film Dr. Butcher M.D., den fand ich sehr gut.
Das ist auch so ein geiler Film, Dr. Butcher M.D.
Ja, nee, aber das wäre jetzt auch noch so ein Film gewesen, den wir hätten besprechen können, der passt aber nicht in die Reihe. Der kommt bei einem Kannibalen-Special mal dran, weil es ist ja ein Kannibalen-Zombie-Film.
Oh, Kannibalen-Filme.
Christopher mag keine Kannibalen-Filme, also machen wir irgendwann Kannibalen.
Dem schließe ich mich aber an, ich mag sie auch nicht.
Ich liebe sie, so verdammt noch eins.
Also ich will nichts über nackt und zerfleischt, will ich nichts Schlechtes sagen. Aber alles, was da so, ich habe mir sie ja angeguckt, so die Rache der Kannibalen und Eaten Alive und, ach nee, packt mich nicht. Ich lass mich noch auf Emanuelle und die letzten Kannibalen ein.
Das ist ja auch mehr Tittenspielerei wie alles andere.
Ja, der wird wenigstens noch gefickt, aber das war's dann auch.
Ja, dann gucken wir Porno Holocaust, das hast du jetzt.
Ja, den wollte ich sowieso immer mal sehen.
Oh, lass es.
Ich glaube, ich gehe jetzt ins Bett, liebe Leute.
Nein. Also das war's dann auch für unser Huren-Wien-Special.
Ja.
Ich denke, Moment, beim nächsten Mal machen wir ein Special, machen einen Audiokommentar zu Porno Holocaust.
Ja, und jedes Mal, wenn wir Titten sehen, müssen wir einen heben, dann kommen wir aber nicht weit.
Nee, das wahrscheinlich nicht.
So. Nein, aber gut, das war unser Huren-Wien-Special 2018. Nicht ganz so horrormäßig wie das vom letzten Jahr, aber ich meine...
Und nicht so exorbitant wie beim letzten Mal.
Nee, aber wir haben ja auch Zocki nicht dabei, der bei der Hälfte des Podcasts einschläft.
ja.
Nein, obwohl ich mir gewünscht hätte, ich wäre vor Killing Birds eingeschlafen, aber das ist nicht passiert. Nee, aber nächstes Jahr überlegen wir uns dann mal vielleicht wieder was eher Horrormäßiges. Es war jetzt eher locker trashig, bis auf Zombie 2. und wir waren heute auch sehr gut aufgelegt. Wir wünschen auf jeden Fall ein frohes Halloween-Fest und gruselt euch schön und vielleicht haben wir den einen oder anderen motivieren können, sich mal einen oder anderen Film aus der Reihe anzusehen.
Ja.
Ja.
In diesem Sinne, gute Nacht, liebe Hörer.
Ja, süßes oder saures.
Was auch immer.